Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, das man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar.
Und das Spannendste war eigentlich, das war ein cooles Gefühl, als zum ersten Mal ich Kaufnebenkosten für den nächsten Immobiliendeal einfach von den Mietkonten abgeschöpft habe. Das heißt, die Mietüberschüsse eingesammelt sind das EK für den Ankauf der nächsten Objekte. Dann hast du ein, so habe ich es genannt, mein Perpetuum Immobilie geschaffen. Wenn das Immobilienbestand sich von sich heraus vergrößert, dass er Mietüberschüsse generiert, die als Kaufnebenkosten eingesetzt werden für die nächste 100% Finanzierung und dann von sich aus wächst.
Das ist aber, da muss man schon sehr gute Mietrenditen haben, ne, dass das funktioniert.
Ja, kannst du dir in meiner Übersicht anschauen. Also die Objekte in der privaten Sphäre, die haben mittlerweile Mietrenditen um die 12-15%. Und ja, okay. dann hast du das über.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
360 Wohneinheiten gekauft in einem Zeitraum von ungefähr 10 Jahren. Er ist jetzt Anfang 50, hat gerade seinen Job gekündigt. Die 10 Jahre, wo er das gemacht hat und auch einige Jahre davor, hat er eine steile Karriere gemacht als Berater. Und ja, wer damit zu tun hat, weiß, dass so eine Karriere auch nicht möglich ist mit wahrscheinlich 40 Stunden die Woche. Unglaublich, was da alles zusammenkommt. Von den Einheiten so ungefähr ein Drittel privat gehalten, der Rest in GmbHs, komplizierte Steuerstruktur, Familienleben mit Tochter, also wirklich alles dabei, wie man das hinkriegt. Und ich finde es besonders spannend auch, hat er mir gerade auch schon verraten im Vorgespräch, eben selber festzustellen, ja, ich verdiene natürlich als Berater auch ein gutes Geld. Jetzt ist aber auch mein Lebensstandard nach oben gegangen. Und wenn ich so weitermache, werde ich das auch so nicht halten können und schon gar nicht mich frei fühlen können. Also muss ich jetzt eben auch noch das Immobilienspiel da irgendwie unterkriegen. Und dass das Ergebnis dann 360 Einheiten oder ja, was auch immer genau, auf jeden Fall ein großer Immobilienbestand sind, finde ich doch sehr beeindruckend. Freue mich sehr, dass sich heute die Zeit nimmt, das ein bisschen zu erzählen. Hallo Helge.
Ja, hallo Marco, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, das hast du schon schön zusammengefasst. Ja, so ist es. Ja, in der Tat, so, Motivation war wirklich bei mir irgendwann, dass bei steigendem Gehalt natürlich die Ansprüche steigen, die PS in der Garage mehr werden, die Urlaube luxuriöser werden, aber ich habe mich einfach viel zu oft am Jahresende wiedergefunden in einer Situation, wo ich einfach merke, du hast ja eigentlich nicht nennenswert Vermögen aufgebaut, ja. Von einem Eigenheim mal abgesehen, was wir mit 30 mal gebaut haben, ja, abbezahlt haben. Irgendwann ist dann der Druck, das Verlangen gestiegen, dass man da, dass wir da Vermögen aufbauen. Und ja, war ursprünglich nicht so geplant, dass das so hochskaliert mit den Immobilien. Das hat mit Chancen und Chancen entdecken und wahrnehmen zu tun, aber das war jetzt nicht von langer Hand geplant, sondern erstmal ein zarter Versuch am Anfang da einzusteigen. Ja.
Lass uns gleich mal über das Thema Zeit reden. Also ich habe mal einen Post gemacht auf LinkedIn und wir haben da öfter drüber gesprochen. Da habe ich das noch bezeichnet als das 30er-Dilemma. Also in den 30er Jahren kommt so alles zusammen. Du machst irgendwie Karriere, du merkst, du musst Vermögensaufbau eigentlich wirklich auf die Kette kriegen. Und so einfach ist es nicht, weil man sich an Lebensstand gewöhnt. Familie, Kinder, alles kommt zusammen. Bei dir war es, wenn man so will, das 40er-Dilemma, würde ich sagen, ne? Wo das alles zusammenkam. Wie hast du das untergebracht?
Ja, schön, dass du das so mit den Jahrzehnten so siehst. Ja, ich weiß noch genau, mit 35 bin ich einerseits Partner geworden in der Beratung und auch Vater. Und da war für mich natürlich
Wahnsinn.
die Bandbreite komplett ausgeschöpft mit Familienleben, familiäre Verpflichtungen, beruflich durchstarten, bis in einer neuen Karriereposition, musste ich dir erstmal behaupten. Ja, da war jetzt auch nicht unbedingt an Immobilien zu denken, habe ich auch noch gar nicht die Antenne dafür gehabt. Ja, ich habe wirklich mit 44 die erste Immobilie gekauft. Ja, und dann entsprechend natürlich mit Vollgas hochskaliert, weil ja nicht mehr so viel Zeit da ist, als wenn du 10 Jahre früher anfängst. Ja.
Ja, und wie hast du es organisiert? Ich meine, man weiß, was auf einen zukommt, wenn man ein, zwei, drei Wohnungen kauft. Jetzt kaufst du 360 Wohnungen.
Ja, also die Antwort ist einfach und schwer zugleich. Erstmal, das macht nie jemand alleine. Ja, also hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Das gibt's bei mir auch. Das ist meine Ehefrau. Die hat mir logischerweise, nicht logischerweise, aber dankenswerterweise den Rücken frei gehalten, sowohl in der beruflichen Karriere als auch beim Aufbau des Bestandes hier. Meine Frau ist selbst vom Fach. Die ist Maurermeisterin. Ja, das hat man nicht so oft. Ja. Also die kann im Zweifelsfall auch mit Handwerkern und so weiter ganz gut sprechen und hat einen etwas anderen Blick auf die Sachverhalte, als ich das tue. Also gewisser komplementär, man ergänzt sich da. Das meiste mache tatsächlich ich, aber wenn ich mal irgendwie geschäftlich in den USA bin oder so oder gewesen bin, ja, dann hat sie hier auch eine Menge Sachen organisiert, mal zur Baustelle gefahren, mal irgendwie bei der Bank was gemacht oder so. Ja. Das heißt, Nummer eins, Antwort auf deine Frage ist, du brauchst immer, finde ich, einen starken Partner an deiner Seite. Jemand, dem du vertraust, aus der Familie vielleicht oder ein enger Freund oder so, Eltern, Geschwister oder ja, Lebenspartner. Dann solltest du sehr professionell im Zeitmanagement sein. Das lernst du in der Beratung irgendwann, spätestens wenn du eine Karriere machst, ja, wie du da professionell mit der Zeit umgehst. Ja. Ich stehe sehr früh auf morgens, ja, habe um 5:30 Uhr den Wecker an, Wecker ist gut, ich habe so ein Fitness-Tracker-Armband, der mich mit Vibrationsalarm weckt, damit ich mich leise rausschleichen kann, ohne alle wach zu machen hier, ja. Und dann hat der Tag schon von vornherein mindestens eine Stunde netto mehr für mich. Ja. Und da kann ich mich um Weiterentwicklung kümmern, um Immobilienbestand, um ja, Know-how-Aufbau und dergleichen. Ne. Also dann auch das Zeitfenster auszudehnen. Ja. Dann natürlich auch der Anspruch. Also ich trenne jetzt nicht so scharf zwischen Berufsleben und Freizeitleben. Das verwischt sehr stark. In der Weise, wie ich mich damit ganz gut arrangiert habe. Ja. Also ich schalte jetzt nicht um 19 Uhr ab und sage, jetzt ist Feierabendmodus, Netflix an und Serien gucken. Ich gucke überhaupt keine Streaming-Serien und dergleichen. Ja. Also ist die Frage, wie bewusst man mit seiner Zeit umgeht, wie man priorisiert. Ja. Also das ist meine Antwort Teil 2, ist professionelles Zeitmanagement. Antwort Teil 3 ist delegieren, professionell delegieren. Nicht einfach anderen die Arbeit über den Zaun werfen, sondern strukturiert daran zu arbeiten, dass dein Umfeld sich mit dir entwickelt. Ja. Klare Anweisungen geben, situativ die Aufgaben verteilen, so dass dein Umfeld wächst daran, sich mehr und mehr einstellt. Das kann eine Assistentin sein, das kann bei der Hausverwaltung jemand sein, mit dem du im Umgang immer besser wirst dabei. Ja. Das ist der nächste Punkt, dass du sehr genau überlegst, was muss ich selbst machen, was kann wirklich nur ich machen. Das sind die allerwenigsten Sachen, ja. Die meisten Sachen können andere besser, ja. Das auch sich einzugestehen, dass andere was besser können und dann das professionell zu delegieren. Das sind, glaube ich, mal drei wichtige Antworten auf die Frage.
Ja, macht total viel Sinn. Lass uns das mal auf Immobilien beziehen. Du wachst auf, 5:30 Uhr, hast noch das Glück, dass du schon morgens dann feststellst, jetzt ist ein, sagen wir, potenzielles Mehrfamilienhaus zum Kauf, kommt rein. Jetzt ist wahrscheinlich bei dir Einkauf auch Chefsache. Ne? Gleichzeitig weißt du aber, du musst um 8:30 Uhr bei der Beratung schon aktiv sein. Um 9 Uhr bist du auf dem Trapez beim Kunden und machst eine Präsentation, keine Ahnung. Genau, wie organisierst du das? Ist das dann abends dran, das Mehrfamilienhaus? Oder?
Ja, also erstmal auch vielleicht so eine Frage, die im Verlauf sich normalerweise stellt. Die kommen bei mir nicht per E-Mail rein, sondern diese Einheiten, von denen du gesprochen hast, das sind ja alles Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern oder Wohn- und Geschäftshäusern. Ich kaufe nie einzelne Wohnungen. Kein Teileigentum und dergleichen, immer ganze Häuser. Und es sind in Summe ungefähr 50 Häuser. Davon habe ich genau eins über ein Internetportal gekauft, alles andere nicht. Ja. Das heißt, ich kaufe über Makler, über andere Kanäle, ja, über Banken und so weiter. Ja. Und die schicken jetzt nicht über Nacht irgendwie über einen Crawler ein Selektionsergebnis, sondern da wirst du angerufen, rufst aktiv an. Ja. Also diese Impulse kommen woanders her. Ja. Jetzt hast du es als Beispiel rausgegriffen, wenn es jetzt gerade ein Hausangebot ist, aber kann ja genauso gut eine Schadensmeldung sein. Ja.
Ja.
Also, im Prinzip die frühe Morgenstunde nutze ich dann dazu, die Arbeit zu verteilen, zu delegieren, ja, Mails zu schreiben. Ich überlege mir sehr genau die Kommunikationskanäle mit wem, ja. Das heißt, Hausverwaltung kriegt alles per E-Mail. Da können die am besten mitarbeiten, am besten in einzelnen Mails, nicht eine Mail mit drei Vorgängen drin, sonst können die es intern nicht gut weiter routen, weiter verarbeiten. Ja. Meine Handwerker kontaktiere ich am besten per WhatsApp-Web. Ja. Ich habe mal irgendwann 10-Finger-Blind schreiben gelernt, das mache ich alles mit dem WhatsApp-Web. Schreibe ich denn da im 0,nix die Hinweise an die Handwerker oder die Fragen, Statusmeldungen und so weiter. Das kriege ich sehr effizient in kurzer Zeit morgens vor der Arbeit hin. Ja. Dann halt, wenn andere eine Raucherpause machen oder mittags irgendwie Pause machen zum Essen gehen, das mache ich beides nicht. Ich esse mittags nichts und rauche auch nicht. Dann nehme ich mir auch mal raus, dass ich mal zwischendurch ein Telefonat führen darf. Ja. Oder halt natürlich auf den Reisen, wenn ich PKW reise, ja, dann also ich wähle auch die Reisemittel so aus, wie sie zu meinen aktuellen Aufgaben passen. Das heißt, wenn ich eine lange Strecke habe, nach, keine Ahnung, muss von Duisburg nach Mannheim, dann kann ich mit dem ICE fahren. Das mache ich dann, wenn ich viel Schreibarbeit habe. Dann setze ich mich in erste Klasse ICE und habe da Internet und telefoniere nicht. Ja. Wenn ich eine ganze Batterie an Telefonaten vor mir habe, dann setze ich mich ins Auto und fahre die ganze Strecke ab und telefoniere von Anfang bis Ende durchgehend. Ja. Bin das gewohnt im Auto zu telefonieren en bloc und so wähle ich auch dann die Nebenzeiten aus, wenn andere vielleicht Musik hören oder nichts machen.
Ja. Ja, man sieht so an kleinen, die Sachen hören sich klein an, aber alleine, wenn du sagst, du kannst 10 Finger schnell schreiben und du hast aber kein Problem, Text zu produzieren in kurzer Zeit und dann machst du lieber 3 E-Mails statt eine und das sind alles so kleine Dinge, die sich summieren über die Zeit, ne? Wo man, glaube ich, echt sehr, sehr gut.
Die einzelnen Dinger, wie ich nutze Phrase Express, wenn du das kennst, was die wiederkehrenden Textblöcke da rein, ne? Allein das, wie viel Zeit dir das über einen Tag oder über das Jahr spart, ja, wenn du diese kleinen Helferlein da weißt, einzusetzen. Ne?
Ja. Ja, sehr cool. Okay, also auf jeden Fall Zeitmanagement mal spannend. Jetzt erzähl mal, also in 10 Jahren 360 Wohneinheiten. Wie viele Einzelwohnungen würdest du sagen ungefähr? Also total grob. Das meiste sind Häuser, oder?
Das sind nur Häuser. Also ich habe keine
Einzelwohnung.
Keine einzelne Einzelwohnung.
Okay.
Ich habe nur ganze Häuser, ja.
Okay, verstehe. Also das heißt, du hast mit Anfang 40 gesagt, ich kaufe jetzt ein Mehrfamilienhaus. Das hat deine Bonität hergegeben als Partner bei einer Beratung wahrscheinlich.
Ja, kann ich dir ganz konkret sagen. Ich war noch 43 Jahre alt. Da bin ich zu meiner ersten Zwangsversteigerung gefahren und habe für ein 6-Parteien-Haus Gebot abgegeben. Ja. Und das war ganz interessant. Die Bankrate, ich zahle heute noch dieselbe, waren 640 Euro Bankrate. Mhm. Ja. Und da habe ich mir gedacht, hey, also alle haben mir abgeraten davon. Oh, du hast das Haus noch nicht gesehen, du hast nur das Verkehrswertgutachten, wer weiß, was da alles ist, Holzbalkendecken, was da alles Schlimmes sein kann. Ja. Und ich habe mir gedacht, Helge, wenn jetzt alle Mieter kollektiv nicht mehr bezahlen, ja, da kannst du die 640 Euro Bankrate beliebig lang aus deinem Gehalt bezahlen, ohne dich einschränken zu müssen. Also was soll schon schief gehen? Ja, und dann habe ich das gemacht, ja. Und einfach ab da Erfahrungen gesammelt. Habe vorher natürlich auch ein paar Bücher gelesen, wie das funktioniert, dann aber auch sehr schnell ins Handeln gegangen und ich habe meinen Einstieg halt über die Zwangsversteigerung gemacht.
Das war dann ja 2013 oder sowas?
Das war 2016.
2016, da ging Zwangsversteigerung also gut?
Noch, ja, da hast du noch Chancen gehabt, dass du unter dem Verkehrswert das Höchstgebot da bekommst, Zuschlag bekommst. Ja.
Und jetzt wieder?
Ich habe es jetzt ein Weilchen nicht mehr gemacht. Ich habe es mal zwischendurch probiert und da hast du nicht mal einen Sitzplatz bekommen, weil da so ein Andrang war. Ich habe inzwischen so einen Dealflow aufgebaut, dass ich das, fast, soll es nicht überheblich klingen, aber bessere Quellen habe. Ja, bei den Zwangsversteigerungen kaufst du ja immer die Katze im Sack. Du hast in der Regel, wenn du da nicht tolle Tricks kennst, hast du die Objekte ja nicht von innen gesehen. Ja, und so ein Zwangsverwalter, der das vorher halt zwangsweise verwaltet hatte, der wird auch häufig nicht reingelassen in alle Wohnungen. Das heißt, du weißt bei einigen der Wohnungen auch in den Zustand nicht genau. Ja, das ist okay, mit dem Risiko kann man ja leben, habe ich ja auch gemacht. Aber wenn du nachher die Wahl hast, kaufst du vielleicht lieber andere Sachen, wo das Risiko in der Form nicht dabei ist. Ja. Und ja, kann ich aber auch kurz einen Satz zu sagen, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir wirklich dann, du kannst ja über das ZVG-Portal dir die anstehenden Zwangsversteigerungstermine anschauen in deiner Gegend. Ja. Da habe ich mir eine Route überlegt, bin samstags dann die Häuser abgefahren, habe mir die angeschaut, habe mir die Klingelschilder angeschaut. Da kriegst du ja schon ein Gefühl, was das für eine Klientel ist. Ja. Siehst auch vielleicht den einen oder anderen Mieter, der da samstags morgens ein oder ausgeht, kannst ins Gespräch kommen, erfährst dann vielleicht mehr über das Objekt, als das andere Bieter konnten, die das nur gelesen haben im Internet Gutachten. Ne? Und ja, wenn du Glück hast, kommst du sogar irgendwie in den Hausflur rein, guckst dir das mal an oder erfährst irgendwas über das Objekt. Ja? Und ja, dann habe ich eine Zeit lang an Zwangsversteigerungsterminen teilgenommen. Ne?
Wo steht denn das erste Haus?
Das ist in Oberhausen. Also, wenn du willst, westliches Ruhrgebiet, ja.
Das ist C- bis D-Lage, kann man sagen?
Ja, ich hab mich nie mit diesen Lagen so genau beschäftigt. Ich würde sagen, ja, ungefähr, ich weiß nicht, haben die 500.000, 600.000 Einwohner, ja, ist nicht unbedingt der Ort, wo ich jetzt zwingend leben möchte, aber jetzt, wo du es ansprichst gerade, das ist halt eigentlich schön, dass du die Mikrolagen kennen musst. Da gibt es Stadtteile, die sind sehr beliebt. Ja. Da gibt's, ich habe jetzt zuletzt was gekauft in der Stadt, in einem anderen Stadtteil. Da wohnen nur die Ärzte und Fußballspieler aus der zweiten Liga und so weiter. Ja. Also da gibt es auch sehr gute Wohnlagen in einigen Stadtteilen und andere, die sind halt stark von Migration und so weiter geprägt. Ja. Also da musst du sehr genau angucken, in welchen Stadtteilen du da unterwegs bist. Ja. Die kennt ist ja der Vorteil, die kenne ich gut, weil ich hier in Fahrentfernung lebe. Ja.
In Dienstlagen, ne?
Genau, ja. Also ich wohne in Dienstlagen, das ist das gehört schon zum Niederrhein, das ist im Kreis Wesel. Das heißt, mein Einzugsbereich ist der westliche Teil des Ruhrgebiets, der Niederrhein bis Düsseldorf runter. Ja.
Genau, lass uns mal deine Lagen gerade durchgehen. Also Oberhausen, Dienstlagen, Düsseldorf, wo du überall Immobilien hast, wo noch?
Das siehst du am schönsten auf meiner Webseite. Da ist eine Karte drauf, wo die einzelnen Objekte da kartografiert sind. Wenn du die mal aufrufen magst, da sieht man das ganz schön.
Ja, mache ich.
Da siehst du so eine Traube um meinen Wohnort herum. Ja, das ist so Dienstlaken, Oberhausen, Duisburg. Ja. Ich erkläre dir auch gleich, warum es da so eine Verdichtung um Oberhausen herum gibt. Das ist nicht nur ein Zufall. Ja. Dann geht es hier weiter nach Norden, wirklich Niederrhein nach Rees, in Richtung Holland rüber. Dann geht es weiter nach Westen, nach Kamp-Lintfort runter. Und dann geht es auch nach Düsseldorf in die Innenstadt runter. Ich habe nicht so einen Einzug in Richtung tiefstes Ruhrgebiet, hier so Gelsenkirchen, Bochum und so weiter, würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber einer der Gründe, warum das so angeordnet ist, ich habe immer geschaut, dass die Objekte, dass ich die auch aus Zeitmangel, dass ich die verbinden kann räumlich mit irgendwelchen anderen Anlaufstellen, die ich habe. Ich hatte mein Büro in Düsseldorf, ja, und in Essen. Und habe natürlich geschaut, dass ich im Zweifelsfall auf dem Weg zur Arbeit auch mal beim Haus vorbeischauen kann. Ja. Unsere Tochter ist auf einer englischen Schule, auch in Düsseldorf unten. Ja. Das heißt, meine Frau fährt die Strecke viermal am Tag. Ja. Morgens hin, dann zurück, dann nachmittags wieder hin und zurück. Ja. Das heißt, wir haben uns immer orientiert daran, wo wir sowieso häufig entlang fahren. Ja. Ich musste berufsbedingt viel zum ICE-Bahnhof nach Duisburg oder zum Flughafen nach Düsseldorf. Ja. Das heißt, alles, was so auf der Route liegt, war wegtechnisch schon mal vorteilhaft für uns. Ja. Besser als wenn ich jetzt beispielsweise nach Münster fahren muss oder nach Dortmund, wo mich dann nicht so viel, wo ich nicht verbinden kann, wo ich extra dafür fahren muss.
Ja. Ne? Anders nochmal zu den Lagen gefragt, jetzt, ob das jetzt A, B, C oder D, was das auch immer genau ist, aber ich will auf einen Unterschied noch hinaus. Also du hast Lagen, wo du Kaufpreise hast unter 1.000 Euro, oder? Hast du wahrscheinlich eingekauft?
Ja, wenig, ja. Ich habe jetzt gerade wieder was im Ankauf für ziemlich genau 1.000 Euro den Quadratmeter. Das gab es hier längere Zeit nicht, ja. Ja, Düsseldorf Innenstadt, da bist du eher so bei 4.000 Euro den Quadratmeter gewesen. Das gehört mal zur A-Lage, ja. Also da ist alles bei. Ja.
Wie ist das verteilt? Also wie viel hast du in Lagen, die dann eher teurer sind und Lagen, die eher günstiger sind?
Ich würde sagen, über 80% sind mittlere bis günstige Lagen.
Ja. Okay, und mittlere bis günstige Lagen heißt 1.000 bis 2.000 Euro Quadratmeter Kaufpreis.
Ja.
Und
ja.
Mietniveau 8 Euro, 10 Euro auf dem Quadratmeter, ja, wenn man neu vermietet jetzt.
Das kannst du in meiner Liste schön sehen. Im Prinzip haben die fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, Mieten zwischen 5 und 10 Euro. Ja. Ich habe ein paar Dinge, die teurer sind. Ich habe altersgerechte Vermietungen, Seniorenzentren zum Schluss gekauft. Das ist ja ein gewisses Sondervermietungsmodell. Da kriegst du höhere Mieten für. Ich habe ein paar sehr gute Mikrolagen. Da kriegst du auch mehr für. Aber eigentlich fahre ich gut mit einfachen bis mittleren Wohnlagen. So ist es auch mit den Wohnungsgrößen. Wenn du über den ganzen Bestand guckst, ist bei mir die Wohnungsgröße im Durchschnitt genau bei 65 Quadratmeter. Damit fahre ich gut. Ja. Das gibt mir Flexibilität, dass ich zur Not, nicht zur Not, das klingt wieder schon fast über erheblich. Also, dass ich, wenn ich möchte, auch über das Jobcenter vermieten kann, habe ich auch einen gewissen Teil dabei. Also ich hab in meiner Mieterklientel alles, was du dir vorstellen kannst. Da sind Geflüchtete untergebracht, ich hab viele Rentner, ich habe Berufstätige dabei, Jobcenter-Kunden, also das ist alles querbeet.
Ist das sehr viel anstrengender, eine einfache Wohnlage in der Vermietung? Braucht ihr da mehr?
Wenn ich ganz ehrlich bin, also nee, gar nicht. Das ist immer eine Frage, welchen Aufwand die Mieterschaft erzeugt in der Verwaltung, ja. Ob die für jede Kleinigkeit anrufen oder auch mal was selbst reparieren oder eine Glühbirne im Treppenhaus selber tauschen, ja. Und mit der Struktur, die ich da habe, klar, du hast immer ein paar Spezialisten dabei, die hier Aufwandstreiber sind, aber die Häuser in den besseren Lagen, da wohnen auch Mieter mit anderen Ansprüchen, die sich wegen jeder Kleinigkeit melden, oh, hier im Vorgarten sind die Büsche schon seit 4 Wochen nicht mehr zurückgestutzt worden und so weiter, ja. Da habe ich andere Häuser, da kümmert sich gar keiner darum, wie es da in den Außenanlagen aussieht, ja. Also ich würde sagen, das Anspruchsdenken ist ein anderes, ja. Und das war auch einer der Gründe, ja. Der Hauptgrund, warum ich den Bestand so und dort aufgebaut habe, ist, dass ich nur so das geschafft habe, das nebenberuflich so hoch zu skalieren. Ja. Das ist in keinem Fall, im Einzelfall immer nicht optimal, hätte immer besser gehen können, aber hätte ich dann nicht geschafft mit einer 70-Stunden-Woche nebenbei.
Ja. Weil das ist genau der Konflikt, auf den ich raus will. Also man kommt schnell dahin, dass man bessere Renditen in einfacheren Lagen kaufen kann. Haben wir auch gemacht. Wir haben auch an dem Immobilienbestand dann relativ schnell aufgebaut und haben dann müssen jetzt mit dem leben, was da ist, haben durchaus schon Verwaltungsaufwand da reingesteckt und ja, aber haben mit Sicherheit nicht alles optimal gemacht dann in dem Fall. Hast du irgendwann mal die Tendenz gehabt zu sagen, ich kaufe jetzt eigentlich nur noch bessere Lagen oder sind dir da die Renditen zu schlecht?
Ja, ich habe irgendwie von Beginn an den Anspruch gehabt, dass jedes Objekt vom ersten Tag an Cashflow positiv sein muss. Und das habe ich tatsächlich bis zum Schluss geschafft. Jetzt zum Schluss, wo die Zinsen mal immer wieder angestiegen sind in den letzten 2 Jahren, habe ich die Tilgung herabgesetzt und mit Tilgungsaussetzungen zu Beginn gearbeitet, dass ich wenigstens mit einer schwarzen Null starten konnte. Aber keins der Häuser ist gestartet mit negativem Cashflow. Ja, und das ist natürlich auch, also es hängt mit Einkaufspreisen und Verhandlungsgeschick zusammen, aber auch mit deinen Selektionskriterien beim Ankauf. Ja, also in München finde ich das nicht, das weißt du selbst. Ja, das findest du in anderen Lagen dann, Großraum, Ballungszentren irgendwo. Ja, und da ist das Ruhrgebiet halt ein gutes Ballungszentrum, in dessen Dunstkreis du sowas findest. Ja? Nehmen wir mal meinen Wohnort Dienstlaken als Beispiel. Ja? Ist jetzt nicht so weltbekannt, aber ich bin in einer Stunde Fahrzeit in Köln, in Düsseldorf, in Essen und in Dortmund. Ja? Also wohnen hier sehr viele Pendler. Du lebst ja schon im Grünen, das ist eine Stadt am Rhein, ja, du wohnst nicht mehr im Ruhrgebiet. Ja. Das hat einen interessanten Wohnwert an der Stelle und ist was ganz anderes als wenige Kilometer weiter Duisburg oder Oberhausen.
Ja. Ja. Also das ist sowieso irre, was ich hier in den Interviews immer mitkriege. Also wir selber haben ja, wir haben in Essen und Wuppertal ein paar Häuser oder Immobilien. Aber Wahnsinn, wie schnell die Lagen in dieser Region sich unterscheiden. Also da fährst du 5 Kilometer weiter und die Welt ist eine komplett andere. Das ist echt echt irre, ja. Okay, das heißt, also ich finde das sehr sehr spannend, weil du, also ich meine, du kommst am Ende auf 160.000 Euro monatliche Mieteinnahmen und 85.000 Euro Bankrate. Können wir gleich noch drüber sprechen, wie sehr man dann das Geld da rausziehen kann und so. Aber das ist ja erstmal was, wo jeder sagen würde, okay, das würde ich nehmen. Jetzt 360 Wohnungen in einfacheren Lagen zum Großteil, die man verwalten muss. Irre, das ist also so gut aufgesetzt, dass du nicht sagst, also du hast gerade schon gesagt, Immobilien sind jetzt nicht zwangsläufig passiv, das sind sie natürlich nicht, vor allem nicht im Ankauf und in der Entwicklung, aber ist denn diese dritte Phase Verwaltung, wenn da mal ganz normales Mietverhältnis besteht und irgendwie mal renoviert wurde, das ist von deinem Schreibtisch runter, du hast nichts damit zu tun, kann man so sagen?
Ja, ich spreche schon jeden Tag mit meiner Hausverwaltung bestimmte Vorgänge durch. Ja. Okay. Also ich kann mich auch mal 2 Wochen im Urlaub rausnehmen und sagen, Freund, ich bin jetzt weg für 2 Wochen. Bitte nur anrufen, wenn der Busch brennt, ja, und nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Dann ist es auch in Ordnung, ja. Bei mir ist das eher auch der Anspruch. Ich Unternehmensberater, ich bin gewohnt, Abläufe und Performance ständig zu optimieren. Und das hört jetzt nicht bei den privaten Einnahmen da auf, ja. Also ich habe den Anspruch, dass ich das kontinuierlich auch entwickle. Ja. Das heißt, ich könnte das viel passiver machen. Ja. Meiner Verwaltung ist das natürlich auch nicht immer so recht, wenn ich mich da so dermaßen einmische und da selber Dinge vergebe und Aufträge vergebe und so weiter. Dann muss ich eher aufpassen, dass die mitkriegen, was ich alles so mache.
Okay,
ja.
Okay.
Also ich mache da schon relativ viel mit auch. Ja. Gab mir meinen Handwerkern, also ich habe mir ein 1A-Handwerkernetz hier aufgebaut über die Zeit. Das ist auch ein Grund, warum das so fokussiert ist auf den Raum hier, weil ich ein Handwerkernetz habe, was alles komplett bedient. Ja. Ich habe alle Gewerke 1 bis 2 Mal vertreten, ja, also ein Elektriker oder 2, ein Dachdecker oder 2, ja, und die können das alles machen, die kennen meine Objekte, ja, und die kennen sich auch untereinander mittlerweile. Das hätte ich jetzt nicht so, wenn der Bestand übers Bundesgebiet verteilt wäre oder wenn es nur einzelne Wohnungen wären. Mhm. Ja. Es hat noch einen anderen Nebeneffekt. Ich habe ja ein recht großes Auftragsvolumen, was ich dann vergebe. Ja. Das heißt, wenn mal irgendwie Kapazitätsengpässe bei denen sind, was meinst du, wen die da eher verprellen? Mich oder einen Einmalkunden? Ja. Also wenn bei mir mal irgendwie ein Rohrleitungsschaden ist oder so, habe ich ruckzuck die Leute da. Ja, das sind die Vorteile, wenn du halt so viel an einem Standort in einer Region bündelst.
Ja. Also
geht jetzt auch nur, weil ich wohne jetzt hier zufällig und habe in Fahrentfernung so einen Markt, ja. Es hätte auch anders sein können, wenn ich jetzt irgendwo anders meinen Lebensmittelpunkt hätte, wo es sowas nicht gibt, da hätte ich halt woanders gucken müssen, wäre vielleicht das Skalieren nicht so in der Form erfolgt, ja. Ich habe mir auch mal andere Dinge angeschaut, ich war mal drauf und dran im Großraum Leipzig was zu kaufen, ja, habe mir schon andere Gegenden angeguckt, aber da waren immer die Alternativen hier vor der Haustür für mich in dem Moment besser, ja, und dann habe ich es hier weitergemacht, ja.
Ich finde das erstaunlich und toll, wie du auch hier erzählst. Naja, nicht so passiv, ich mische mich dann auch noch mehr ein. Also wir reden sehr viel, in aller Regel rede ich mit Leuten, die sagen, ich versuche mich, wenn ich irgendwie kann, rauszuziehen, dann werde ich immer wieder reingezogen. Hm. Mit dem allem, was du parallel machst, das also ja, es kann nur auch daran liegen, wie gut du organisiert bist und Zeitmanagement treibst, dass das überhaupt möglich ist.
Ja, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich da aus meinem Hauptjob ausgestiegen bin, weil natürlich steigt proportional auch mit jedem weiteren Haus der Anfall von Vorgängen, um die du dich kümmern musst. Ja? Der kann jetzt in einer flachen Kurve proportional steigen oder steiler, aber es wird mit jedem Haus ein bisschen mehr. Ja? Und ich habe so gemerkt, so in der Größenordnung 300 bis 400 Wohnungen, das ist so die Grenze dessen, was man so in einem Kopf noch überblicken kann. Ich glaube, wenn ich das jetzt doppelt so viel hätte, dann würde ich es nicht mehr allein hinkriegen. Noch habe ich da die Vorgänge, die Baustellen und so einigermaßen da im Griff, vergesse selten was, habe meine Tools, meine To-Do-Listen, Tracking-Tools, was man halt so hat, um das zu organisieren. Aber ich glaube, das ist einer der Ziele gewesen, indem ich jetzt mich komplett auf das Thema fokussieren kann. Also ich habe jetzt meinen Hauptjob gekündigt, das gibt mir jetzt Freiheiten, da auch mehr am Bestand zu optimieren, ja. Ich will mich ja jetzt nicht mit Anfang 50 schon mit dem Cocktail in die Hängematte legen, sondern ich möchte da was draus machen. Ich sehe, wie viel Potenzial in dem Bestand liegt, den ich in so einer hohen Taktrate angekauft habe. Da ist noch so viel, was nicht realisiert worden ist, energetisch, auch Mietentwicklung und so weiter. Da freue ich mich schon drauf, was ich da alles draus machen kann in den nächsten Jahren, ja. Und gleichzeitig muss ich auch gucken, wie ich das ein bisschen dann streue in Richtung Risikoabsicherung.
Ja. Ja, dass da viele Potenziale schlummern. Ich meine, wenn man jetzt nur vom Gedankenexperiment her, du würdest jetzt sagen, ich will aber in die Hängematte. Mhm. Und du sagst, ich mache jetzt, keine Ahnung, 4 Stunden die Woche. Das wäre ja Fast gar nichts. Ja. So, das könntest du.
Ja, ich könnte, das wäre ein Gespräch mit meinem Hausverwalter so, ab jetzt Arbeitsmodus umschalten, Helge minimal und nicht Helge optimal, ja. Und dann macht das so, das entscheidet das selber. Meine Hausverwalter, die haben selber auch eigene Objekte. Ja. Ich bin der größte Kunde dort mit meinem Bestand. Ja. Also die verwalten auch eine Menge anderer Liegenschaften, wo es deutlich passiver läuft für die Eigentümer als bei mir, weil ich mich aktiv auch noch so einbringe und das ständig auch mich da einmische. Ja. Ich könnte den Arbeitsmodus umlegen, Hebel umlegen und sagen, so jetzt auf Modus Hängematte, lass mich in Ruhe. Würde auch gehen. Kommt auch vielleicht. Vielleicht kommt der Tag, wo ich irgendwann sage, so jetzt habe ich Nase voll von dem ganzen Hiccup, jetzt lass mich mal in Ruhe und ich will irgendwie was anderes machen. Ja.
Könntest du, was passiert, wenn du alles verkaufen würdest? Würdest du sehr viel Geld machen?
Ja. Das ist... Also das die Frage, die Antwort findest du möglicherweise, wenn du meine Excel-Liste dir ein bisschen genauer anschaust, durch die Strategie, die ich da hinter habe. Ja. Also ich habe ja die ersten 10, 11 Mehrfamilienhäuser in der privaten Sphäre gekauft, bis mir das wirklich steuerlich fast um die Ohren geflogen ist. Ja. So nach 3, 4 Jahren, ja, du versteuerst ja die Mieteinnahmen in der privaten Sphäre immer nachgelagert. Ja. Und wenn du fleißig weiterkaufst, schiebt da sich so eine Bugwelle vor sich her und irgendwann kommst du zu dem Schluss, hey, es muss mal steuerlich nicht anders aufstellen. Und da habe ich halt eine Holdingstruktur aufgesetzt mit Objekt-GmbHs darunter. Das sind 5 Objekt-GmbHs. Die sind so organisiert, dass die in sich attraktive Bündel bieten. Ja, das heißt, ich habe gleichartige Objekte in einzelnen GmbHs gebündelt, sodass ich die dass die Holding die als Share Deal verkaufen kann oder die GmbHs im Asset Deal die Häuser einzeln verkaufen können. Es ist also so aufgesetzt, dass ich im Zweifelsfall schnell eine breite Anzahl von Kaufinteressenten finde. Ja. Es könnte sich jetzt die viel zitierte holländische Pensionskasse melden bei mir und sagen, Mensch, Helge, dein Bestand ist schön strukturiert. Du hast hier in den GmbHs 1, 2, 3, 4 nicht ein einziges Teileigentum bei, kaum Gewerbe, alles solide Lagen, jetzt machen die mal ein Kaufgebot dafür. Ja, das könnte passieren, dass ein institutioneller das Ganze erwirbt oder dass ich vielleicht selbst einzelne GmbHs daraus verkaufe. Ich kann es aber auch so lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, ich kann das alles so laufen lassen. Die Strukturkosten sind okay. Ja, wir sind halt in Summe 6 GmbHs, 5 plus Holding. Ja, aber das kann man, do nothing ist auch eine Option. Ich kann es weiterfahren bis ewig. Ja, ich kann da einzelne GmbHs daraus verkaufen oder, das fand ich jetzt spannend, so als Ansporn, wenn du über 300 Einheiten sammelst und die mal verschmilzt, da gibt es Grundsatzurteile, aus Bayern sind die, glaube ich, da kannst du das in so einer Einmalaktion als Immobilienunternehmen vererben. Ja. Das heißt, es ist auch die Frage, wie kommst du aus der Kiste wieder raus irgendwann? Ja, wenn man irgendwann mal an die nächste Generation denkt oder nicht mehr sich um Häuser kümmern möchte, wie wirst du das alles wieder möglichst wenig steuerschädlich los? Und eine Option ist auch, das zu verschmelzen und komplett an, in dem Fall, unsere Tochter zu übertragen. Also das ist, war von vornherein eine extra eine bewusste, breite Auswahl an Exit-Szenarien drin, von Do-Nothing bis alles verschmelzen über irgendwie verkaufen. Ja. Jetzt das Charmante dran ist, ich habe ja jetzt die ersten 4 Jahre lang immer privat gekauft, ja, von 2016 angefangen. Wenn ihr jetzt mal guckt, jetzt sind wir 2024. In wenigen Jahren laufen die alle der Reihe nach aus der Spekulationsfrist raus. Ja. Und da fallen mir ja schon mindestens 3 verschiedene coole Szenarien ein, wem ich die Dinger wie verkaufe, ob mit oder ohne Grunderwerbsteuer, ob per Ehegattenschaukel an die Frau oder über eine GmbH und Co. KG als Zwischenweg in eine Stiftung. Da gibt es ja ganz spannende Szenarien, was man da noch raus machen kann. Da brauchst du auch Zeit für und die habe ich mir jetzt durch das Ausscheiden genommen, dass ich mich da drum kümmern kann, dass ich da mit dem ganzen Bestand anstelle.
Man merkt richtig, wie du auch einfach Bock hast, noch mehr in diesem Immobilienspiel noch mehr zu machen. Also hast du schon ganz viel gemacht, aber jetzt ist auch ne? Also toll, was einfach da liegt an Potenzial und du jetzt schön. Ursprünglicher Marktwert steht hier in Summe 25 Millionen bei Kauf.
Das ist die Summe aller Kaufpreise, wie ich die beurkundet habe, genau. Ja.
Und aktueller Marktwert individuell geschätzt 32 Millionen.
Ja, das ist immer die Frage, ja. Ich frage dich, ist der Bestand wert? Kannst du ja nicht so wie am Börsenticker TV nachlesen, sondern also ich gucke mir immer 2 Maßstäbe an. Das eine ist, Ich schaue mir jedes Objekt an und sage, na, für welchen Kaufpreisfaktor könntest du das wahrscheinlich jetzt verkaufen? Und das habe ich da eingetragen und da kommt die eine Summe raus. Ja. Das andere ist eine Pauschalbewertung. Ich sage, wenn ich den ganzen Bestand, egal wie und wo das ist, mit 6% Rohrendite verkaufe, die kriege ich ja wahrscheinlich immer. Es wird sich wahrscheinlich immer einen Kaufinteressenten finden, der für 6% Rendite so ein Paket kauft. Ja.
Oder mit 6%, aber du meinst Mietrendite, ne? Mietrendite, also der genau. Kauft für 6% Mietrendite
ja.
ein.
Ja. Genau. Oder kannst du auch im Excel eine 7 oder eine 8 eintippen, ja, dann siehst du, wie der Gesamtbestand, welchen potenziellen Verkaufswert der hätte bei einer angenommenen pauschalen Bruttomietrendite. Ja. Da kommen jetzt bei mir ziemlich ähnliche Zahlen raus, ja, ob ich jetzt individuell die Häuser durchgehe, ja. Ich habe es jetzt nicht wahnsinnig konservativ oder aggressiv geschätzt, aber das wäre so meine Einschätzung, wie das aussieht.
Ja. Ist ja, ich finde ja spannend, quasi einen Vergleich zu ziehen. In den 10 Jahren hast du ja auch einen Beraterjob gemacht. Jetzt hast du hier wahrscheinlich alleine Vermögensaufbau einige Millionen gehoben, also wirklich einige Millionen, plus ja die ganzen laufenden Cashflows, während sich das alles weiter von selber abzahlt. Du wirst als Berater sehr viel verdient haben, aber das wirst du nicht verdient haben, ne? Und du wirst mehr Zeit als Berater verbracht haben und weniger Zeit als Immobilieninvestor.
Das ist so, natürlich, ja. Klarer Fall, ja. Der Beraterjob hat natürlich wie jeder gute Angestelltenjob, der hat ja einen verdeckten Vorteil, weil den habe ich meinen Mitarbeitern auch immer erzählt, wenn wir über Gehaltserhöhungen diskutiert haben. So, Freunde, schaut doch mal, ihr habt einen Gehaltsbestandteil, das ist eure Bonität, die seht ihr meistens gar nicht.
Ja.
Wie sehr dich der Banker lieb hat, wenn du den deine Haushaltsrechnung vorlegst, welchen Überschuss du da monatlich hast. Ja, du kriegst hier wunderbare Finanzierungen für fremdfinanzierte Wohnimmobilien, ja. Und das habe ich dann im Prinzip gemacht. Die Bonität ist das Geheimnis, ja. Mhm. Und da, ich hab bei jedem Kauf darauf geachtet, das ist der Vorteil, wenn du so stringent Cashflow-positive Sachen kaufst, mit jedem Erwerb wird deine Bonität ein bisschen besser und nicht schlechter. Musst ein bisschen aufpassen, dass die Blanko-Anteile nicht davonlaufen. Ja. Dann ist bei der einen Bank mal irgendwann Schluss, ja. Ich habe den ganzen Bestand hier zu 90% bei 2 Banken finanziert.
Mhm. Und, wäre eben mein nächstes Thema jetzt. Erzähl, also wie kann man das alles finanzieren? Ja,
ja. Wie kann man das finanzieren? Also ich habe alle Objekte, ja, ich fange mal anders an, im Negativfall an. Ich habe nicht bei einem Objekt Eigenkapital reingesteckt in den Kaufpreis, sondern stets 100% Finanzierung gemacht. Ich habe in allermeisten Fällen die Kaufnebenkosten selbst bezahlt. Nun, wo habe ich die her? Zum Teil durch meinen Gehalt, Jahresbonus reingesteckt, ist klar, ja. Dann habe ich manchmal das auch mitfinanziert. Können wir darüber sprechen, mit welchen Konstrukten ich das gemacht habe. Und das Spannendste war eigentlich, das war ein cooles Gefühl, als zum ersten Mal ich Kaufnebenkosten für den nächsten Immobiliendeal einfach von den Mietkonten abgeschöpft habe. Mhm. Das heißt, die Mietüberschüsse eingesammelt sind das EK für den Ankauf der nächsten Objekte. Dann hast du ein, so habe ich es genannt, mein Perpetuum Immobilie geschaffen. Wenn das Immobilienbestand sich von sich heraus vergrößert, dass er Mietüberschüsse generiert, die als Kaufnebenkosten eingesetzt werden für die nächste 100% Finanzierung und dann von sich aus wächst.
Das ist aber, da muss man schon sehr gute Mietrenditen haben, ne, dass das funktioniert.
Ja, kannst du dir in meiner Übersicht anschauen. Also die Objekte in der privaten Sphäre, die haben mittlerweile Mietrenditen um die 12-15%, und dann hast du das über, ja, dann ist das so. Da ist ja die Frage, wie du das machst, dass du die Steuern dir nicht um die Ohren fliegen. Dann fängst du halt mit Investitionsabzugsbeträgen und so an. Das heißt, wir haben das auch das volle Programm gemacht, Photovoltaikanlagen gekauft, ja. Und damit natürlich die Steuerlast gedrückt in den Jahren, ja. Und das ist ja das Schöne. Ich habe in den Jahren mit dem hohen Einkommen, wo ich ein Angestelltengehalt habe, im Spitzensteuersatz, ja, plus die hohen Einnahmen aus der privaten Sphäre, da bist du am Anschlag dessen, was du so an Steuern, was sie so von dir verlangen. Wenn du das hier schiebst durch den IAB, das ist ja nur eine Verlagerung, ja. Ich verlagere das jetzt in Phasen, wo ich ganz wenig Steuern bezahle. Weil ab jetzt, ich habe kein Gehalt mehr. Ich habe ja immer noch private Einnahmen, die sind dann versteuert, ja, aus der Vermietung und Verpachtung. Die Rückzahlung meiner Darlehen von den Kapitalgesellschaften, also meine Gesellschafterdarlehen, die sind steuerfrei. Das sind ja Tilgungsleistungen, die GmbHs mir zurückbezahlen. Die landen netto auf meinem Konto. Dann habe ich noch Wertpapierdepots aufgebaut, da kann ich auch was zu sagen gleich. Die sind aus den Mietüberschüssen entstanden. Das ist auch schon mit Abgeltungssteuer versteuert. Das heißt, ich komme jetzt in eine ganz, ganz andere, viel bessere Steuerprogression rein. Und das war der Trick. Also schau, dass du in den Jahren mit hoher Steuerbelastung Dinge machst, ja, IABs und dergleichen, um das zu verlagern. Und dann irgendwann steigst du aus und kommst in eine Phase, die nicht so hoch besteuert ist.
Hast du Freilandanlagen gekauft?
Nein, ich habe, wir haben es so gemacht, meine Frau hat bei einer sehr großen Liegenschaft in einer meiner GmbHs das Dach gepachtet und wir haben eine 120 Kilowatt-Peak-Anlage da drauf gesetzt. Ja. Das heißt, meine Frau ist völlig entkoppelt von den GmbHs. Also die GmbHs, die gehören mit meiner Holding, die Holding gehört mir allein. Meine Frau ist daran nicht beteiligt. Sie kann als unabhängige Person, gewerbetreibend, einfach das Dach der GmbH pachten. Und da haben wir dann PV-Anlage drauf. Ja. Ich muss jetzt noch mal ein paar weitere beauftragen. Die müssen noch dieses Jahr ins Netz gehen, weil ich das auch nebenbei noch mache. Ich muss ja nebenbei auch noch die PV-Projekte organisieren, beauftragen und so weiter. Und das machen wir auch.
Ja, sag mal, noch mal ein Wort zu Banken. Also klar ist das vorstellbar als Berater 100% Finanzierung, auch ein zweites, auch ein drittes, auch ein viertes Mal. Das EK hast du gerade schon gesagt, wo es dann herkam, wobei, doch, ich will auch noch einmal kurz über EK reden, weil ich glaube, es ist für die Leute ein bisschen schwer vorstellbar. Klar kriegst du viel EK auf die Seite, wenn du ein Beratergehalt hast. Klar kriegst du über irgendwann Cashflows, aber gerade jetzt in den ersten Jahren, ne? Also du bist jetzt 43 Jahre alt, die nächsten 3 Jahre kaufst du da die Immobilien, da ist ja nicht so viel auf dem Mietkonto übrig, dass du davon gleich 2 weitere Häuser kaufen kannst. Das waren dann wirklich Ersparnisse oder was hast du noch gemacht?
Ja, Ersparnisse und ich habe auch manchmal die Kaufnebenkosten mitfinanziert. Das wollte ich gerade noch ausführen. Da gibt es eigentlich 2 Varianten. Das eine ist, dass du statt der 100% des Kaufpreises halt 110 oder was aufnimmst. NRW hat hier einen der höchsten Grunderwerbsteuersätze, weißt du ja selbst, 6,5%. Ja. Das heißt, hier hast du an Kaufnebenkosten in der Regel schon 12%, wenn du über Makler kaufst, ja, oder halt so 8,5%, wenn es ohne Makler ist. Ja. Die habe ich dann manchmal mitfinanziert und manchmal ist es geschickter, wenn du da 2 Darlehen draus machst oder sogar 3. Ja. Das heißt, du kannst ja, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, sehe ich da 3 Tranchen in der Finanzierung. Das eine ist das der Beleihungswert, den die Bank ermittelt. Den kriegt sie selbst ja aus Eigenmitteln gestemmt und muss ihn nicht refinanzieren. Darauf kriegst du den günstigsten Zins. Da kommt der Blankoanteil, den sie selbst refinanzieren müssen. Der ist für die Bank teurer. Ja? Den kannst du mit einem separaten Darlehen machen, was du anders tilgst vielleicht, ja, schneller tilgst oder mit Sondertilgungen runterbringst. Ja. Und dann kommt der Teil Kaufnebenkosten, der überhaupt nicht gedeckt ist von der Immobilie selbst. Ja. Das ist ja das Unangenehmste für die Bank, wenn sie quasi dich überfinanziert, weil dem ja im Moment noch nicht wirklich ein realer Wert gegenübersteht. Ja. Das heißt, ich habe zum Teil die Finanzierung auch so über mehrere Darlehen gestaltet, damit ich für den großen Block günstige Zinsen habe und den anderen Block, den der Bank und mir unangenehm ist, schneller abtilge. Ja. Das heißt, so ist mir das dann je nach Bank und deren Präferenz gelungen, da auch häufig Nebenkosten mitzufinanzieren. Oder ich habe die Kaufnebenkosten variabel gemacht. Ja. Klar, die gehen jetzt hier, sind jetzt hier bei 5% irgendwo. Oder ich zahle sie halt dann vorab zurück, weil sie ja eh variabel sind. Ja. Also eine Kombination aus Erspartem, aus Mitfinanzieren und aus Mietüberschüsse einsetzen.
Okay, und jetzt wird das Portfolio größer. Jetzt sagt man oft an eine Privatperson mit der privaten Bonität, wenn man dann wirklich viel verdient und so, vielleicht kann man 1 Million, 2 Millionen finanzieren, aber irgendwann ist der Schluss. Die Bank stellt dann auf dein Portfolio ab. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn das eben positiv dasteht und deutlich positive Cashflows hat, dann kamst du mal an den Punkt, dass weiteres Wachstum wegen der Bank schwierig war?
Ja, da gibt es eigentlich so 2 Etappen. Ja. Also ich habe ja alles hier bei regionalen Banken finanziert, dieselben, die ihr auch macht. Ja. Da gibt es die roten und die blauen und die finde ich beide gut. Ja. Mit denen mache ich das gerne. Und da gibt es die 1. Etappe, wo du am Anfang noch mit dem normalen Immobilienfinanzierer da sitzt, mit dem der auch Eigenheime und so finanziert. Und dann irgendwie nach dem zweiten, dritten Haus sitzt dann ein anderer daneben auf einmal, weil du da bei der Bank in die Gewerbeabteilung irgendwie rutscht, weil dein Bestand zu groß geworden ist, ja. Dann sprichst du weiter und irgendwann kommt dann die nächste Etappe. Dann möchte dich plötzlich der Regionaldirektor mal persönlich kennenlernen im Abendessen, ja. Das heißt, das ist so bei ungefähr 5 Millionen gewesen in beiden Fällen, ja. Dann, das ist so die Marke, wo die sagen, boah, was ist, den möchte ich mal kennenlernen, den Helge König, was ist denn das für jemand, ja. Und dann gehst du essen mit denen, dann merken die, was du für einer bist, ja, was du für ein Background hast, dass du das mit Sachverstand machst und kein Zocker bist, ja. Und dann war auch wieder das Licht auf grün, ja. Und dann habe ich logischerweise, bevor ich meine Kündigung unterschrieben habe, mit meinen Banken gesprochen und denen mein Vorhaben mal dargestellt und sie gefragt, was muss ich denn von euch befürchten, wenn ich plötzlich wenn ihr meine Gehaltsnachweise seht und da keine mehr gibt, ja, kommt dann die große Nachbesicherung oder mit was muss ich hier rechnen? Da haben beide Banken das mal durchgerechnet und kamen zum Schluss, ne, wir können gerne weitermachen, wir würden dich sogar weiter finanzieren. Weil das Portfolio, so wie es aufgebaut ist, die Objekte sind gut, die Kaufpreise, du hast nicht überteuert gekauft, du hast immer zu guten Preisen gekauft, das Ding ist gut strukturiert, die GmbHs gibt es jetzt schon das dritte Jahr, ja, da hast ein paar Abschlüsse vorzuweisen, das geht dann auch weiter. Die bewerten mich dann jetzt mittlerweile nicht mehr aufgrund des Gehalts allein, sondern da hat jetzt quasi der Immobilienbestand mit seiner Ertragskraft das, ja, kompensiert oder zumindest ebenbürtig gestellt.
Ja. Ja. Ganz toll, an welchem Punkt du dich innerhalb von 10 Jahren da gebracht hast. Also
eigentlich weniger. Ja, guck mal, wenn du überlegst, im Frühjahr 2016 angefangen, ja, jetzt haben wir Sommer 2024. Ja. Das sind gerade mal 8 Jahre. Ja, hätte ich nie gedacht. Ja, also ich habe, als ich in der Beratung angefangen bin nach dem Studium, habe ich nicht gedacht. Ich bin ja nicht eingestiegen. Ich will Partner werden. Ja, genauso wenig habe ich bei dem ersten Haus gesagt, hey, ich will mal so einen riesen Bestand haben. Ja, das ist einfach. Du siehst, was funktioniert. Du machst das, was klappt, immer besser und wiederholt. Und das war ja auch ein Rezept bei mir, ja. Ich habe jetzt nicht alles Mögliche probiert, Monteurswohnung, Gewerbe und sonst was, sondern ich habe das, was mir gelungen ist, nebenberuflich, immer weiter optimiert, immer wieder gleich ausgeführt, mit möglichst wenig Abweichungen, natürlich auch alles hier mit Vorlagen und Cloud-Speicher und sonst was da optimiert, dass das möglichst aufwandsarm klappt, ja. Und immer dasselbe gemacht dann, ja.
Ja. Ja, sehr beeindruckend. Jetzt will ich gleich noch wissen, genau so ein bisschen dein persönlicher Ausblick und dann auch noch einen Marktausblick, was du so denkst. Möchte aber vorher unbedingt erwähnen, dass du, ich weiß nicht, wie das auch noch ging, aber auch noch ein Buch geschrieben hast in der Zeit, das man ab September, glaube ich, kaufen kann, ne?
Ja, genau. Mich haben so viele Leute gefragt, wie das denn überhaupt so geht. Ja, wie schafft man das? Da habe ich mir gedacht, bevor ich es jedem Einzelnen erkläre, schreibe ich ein Buch. Ja. Nein, ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, ich bleibe da mal zu Hause. Ein Wegweiser in selbstbestimmtes Leben. Arbeite wann, wo und wie viel du möchtest. Ja. Und da beschreibe ich im Prinzip so ein bisschen erstmal die Glaubenssätze und Mindset-Themen. Ja, ich räume so ein bisschen auf mit ein paar Glaubenssätzen, mit denen der eine oder andere vielleicht falsch konditioniert ja aufgewachsen ist. So die typischen Dinge, was bedeutet Geld, was sind Schulden, was sind gute und schlechte Schulden, ja, die ganzen Dinge, die man da so vorher mal in seinen Glaubenssätzen da sortiert haben sollte. Und dann gehen wir tiefer rein in mehrere Etappen. Das eine ist, was kannst du machen, um zu vermeiden, dass du eine große Rentenlücke hast später durch Wertpapiere, durch Immobilien und so weiter, ja, dass du da nicht in die Altersarmut rutschst, ja, oder einen Schritt weiter, wie kannst du es so skalieren, dass du beruflich kürzer treten kannst, vielleicht eine 3- oder 4-Tage-Woche machen kannst oder einen Halbtagsjob und hast dann mehr Zeit für andere Dinge im Leben. Oder die dritte Etappe ist dann wirklich, wie ich es gemacht habe, ganze Jahrzehnte vorher auszusteigen. Ja. Mhm. Ich bin jetzt 15 Jahre vor der Regelaltersgrenze ausgeschieden, also 1,5 Dekaden vorher raus, ja. Bin jetzt aber auch spät angefangen. Ich hätte locker 10 Jahre früher mit den Häusern anfangen können. Dann wäre das auch früher mit dem Ausstieg möglich gewesen. Also da beschreibe ich dann, wie man das schafft. Ja. Im Prinzip das, was wir gerade so angerissen haben. Die ersten Häuser privat kaufen, GmbH-Strukturen aufbauen, die mitfinanzieren. Dann nachher kannst du dann ab einer bestimmten Grenze da aussteigen und die eben genannten Rückflüsse dann machen. Ja. Vielleicht nicht jeder in der Skalierung, wie ich es hatte. Vielleicht können welche noch mehr oder weniger, aber das Modell ist eigentlich ziemlich schlüssig. Ja. Das ist auch nicht nur auf Immobilien aufgebaut. Das haben wir vorhin nur kurz angerissen. Ich habe das ja so gemacht bei meinen Mietüberschüssen, die ich hatte. Habe ich die ja nicht für einen privaten Konsum gebraucht, weil ich ja ein gutes Gehalt hatte. Ja. Ich habe die mit Daueraufträgen regelmäßig monatlich am Kapitalmarkt angelegt und somit in eine zweite Asset-Klasse angelegt. Ich habe also mehrere Aktiendepots aufgebaut, auch eine eigene Anlagestrategie für mich so ein bisschen entwickelt. Und da habe ich jetzt bis letzten Monat auch reinbezahlt und da mit der Hebel jetzt auch umgelegt, dass die Dividenden jetzt halt mir für einen Lebensunterhalt zur Verfügung stehen und nicht mehr für einen weiteren Vermögensaufbau. Ja, und so beschreibe ich das in dem Buch, wie das da funktioniert.
Ja. Ja, ja, super spannend, genau. Findet man auf Amazon und so. Ich glaube, genau, jeder weiß, wo man Bücher findet. Mhm. Ausblick, jetzt, genau, hast du mehr Zeit, du optimierst deinen Bestand, kaufst du weiter zu? Was glaubst du, was passiert die nächsten 10 Jahre?
Ich fange mal hinten mit deinen Fragen an. Also ich habe mir vorgestern wieder eine Immobilie angeschaut und eine Kaufzusage abgegeben und kaufe wieder ein schönes Mehrfamilienhaus mit Fernwärme für ungefähr 1.000 Euro, den Quadratmeter picobello gepflegt und freue mich schon richtig auf den Notartermin. Ja, ich werde das wahrscheinlich wieder privat kaufen nach langer Zeit, weil ich ja jetzt ja nicht mehr in dem Steuersatz so hoch liege. Ja. Muss ich noch mit dem Steuerberater sprechen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Aber ja, ich kaufe weiter. Nicht mit der Brechstange wie in der Vergangenheit, sondern wohl dosiert. Ja. Ich habe auch nicht mehr so viel Eigenkapital jetzt hier, so ein Zufluss wie in der Vergangenheit vielleicht. Ja. Aber bei guten Gelegenheiten kaufe ich weiter zu. Wichtiger ist jetzt für mich erstmal im Kurzfristhorizont. Ich habe eine ganz schöne Bugwelle an Arbeit aufgebaut. Das sind auch Steuererklärungen für 22, für 23 zu machen, GmbH-Abschlüsse. Also ich habe ja eine Menge Sachen, die einfach liegen geblieben sind, wo es echt jetzt mal pressiert. Ja. Das muss ich erstmal machen jetzt. Und dann habe ich mich in ein paar Monaten mal freigeschwommen. Dann werde ich mich hier einmal strukturiert um den Bestand kümmern, einmal um die Einnahmenseite, wo sind Mietanpassungen möglich. Ja. Dann energetische Sanierung, da habe ich auch 4, 5 Projekte am Laufen. Ich bin sehr auf den Geschmack gekommen mit den BAFA-Fördermitteln, mit den Ergänzungskrediten, die es seit diesem Jahr gibt. Ja. Habe jetzt die ersten Fälle, wo auch wirklich die Überweisungen erfolgt sind. Das ist nochmal ein cooles Gefühl, wenn auf dem Mietenkonto plötzlich da die Fördermittel eingehen und du dir nicht selbst komplett bezahlt hast. Also da werde ich einiges tun in Richtung energetische Sanierung. Dann auch, ja, ich habe es mal so schön in einem Podcast irgendwo gesehen, ja. In Deutschland kannst du in Immobilien investieren, um Vermögen aufzubauen und ja, Mietüberschüsse zu generieren. Im Ausland kannst du es dann streuen, ja. Da kannst du es nicht so hebeln, aber da kannst du es dann absichern. Das heißt, ich werde mich um die eine oder andere Auslandsimmobilie kümmern. Ich habe die erste jetzt vor kurzem gekauft, das ist ein Apartment in Dubai erworben. Ganz anderes Konzept in so einem Luxusturm dann, ja, vom Bauträger direkt Neubau. Also ich werde dann schauen, dass ich, wenn ich die privat gehaltenen Objekte, die jetzt aus der Spekulationsfrist laufen, wenn ich die verkaufe in meine Strukturen oder meinetwegen auch nach draußen, dass ich die Überschüsse dann nicht wieder alle komplett im deutschen Mietmarkt investiere, sondern in andere Assetklassen oder regional andere Währungsräume, andere Wirtschaftsräume. Ja. Bisschen im Ausland streuen wäre die Idee. Ja. Und das würde ich machen. Ansonsten, ja, dieses jeden Morgen 5.30 Uhr aufstehen und so ein Hamsterrad Vollgas geben, das ich beginne dann damit dann auch, das in vernünftigere Bahnen zu machen. Das machst du halt nicht bis 70, ja. Also dann werde ich da einen geregelteren Alltag da hoffentlich mir aneignen, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr Reisen, ja, ein bisschen mehr Familie. Meine Frau hat ja sehr viel zurückgesteckt über die Jahre, wo die mir immer den Rücken frei gehalten hat, ja. Da wird es ja mal Zeit, dass man da im Familienumfeld auch mal sich ein bisschen mehr einbringt. Ja. Insofern wird das alles ein bisschen ausgeglichener sein, ohne den großen Faktor hier 40, 70, 60 Stunden arbeiten pro Woche. Ja.
Schön, und dass du das jetzt eben tun kannst. Ja, also Gratulation dazu. Ja. Okay, Ende des Jahres, was haben wir für eine Zinslandschaft in Deutschland gefühlt, also geschätzt?
Ich habe jetzt die Glaskugel nicht dabei heute, aber ich gehe davon aus, also ich stelle mich jetzt nicht auf großartig fallende oder steigende Zinsen ein. Ein bisschen was durch die US-Wahl sich bestimmt tun dabei. Ich habe noch ein paar variable Finanzierungen laufen, wo ich mich auch frage, soll ich jetzt fixieren oder noch ein bisschen warten? Ich glaube, wir werden uns ein Weilchen so auf die Landschaft so einstellen dürfen. Das ist aber einfach nur meine persönliche subjektive Einschätzung, wie ich das so erlebt habe hier. Ich bin ja auch erst seit noch keine 10 Jahre in dem Geschäft hier drin. Ja, das war für mich natürlich auch neu, wie Zinsen mal plötzlich von 0,9 auf 4, irgendwas steigen können. Ne? Und wie dann auch so eine Bankrate mal einfach genauso höher steigt über wenige Monate, ja, die du da in der variablen Finanzierung hast. Ja. Also ich blicke da jetzt nicht als Chefökonom da auf die Gesamtlandschaft drauf, aber von den Gesprächen, die ich habe mit Banken, mit Vermittlern, mit anderen Investoren, glaube ich, da, dass sich das so ein bisschen so einpendelt in dem Niveau 3,5-4% irgendwo.
Ja, ja. Ja, ist ja auch schön, wenn wir ein bisschen Planbarkeit in den Thema bekommen, nach den turbulenten 2 Jahren, würde ich sagen. Helge, vielen Dank. Ganz toll, das Gespräch. Freue mich sehr. Bestimmt machen wir zu gegebener Zeit irgendwann mal wieder ein Update und schauen mal, wie viel Hängematte und wie viel Immobilien das Verhältnis dann am Ende ist.
Sehr schön, Marco. Ganz lieben Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht und alles Gute.
Dir auch. Bis dann, Helge. Ciao. Ja.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.